Ist euch schon mal aufgefallen, wie verschieden alte Menschen sind? Gerade auch solche, die Schweres durchgemacht haben. Manche sind ganz bitter und griesgrämig geworden. Sie sind so enttäuscht vom Leben. Sie laufen herum wie ein wandelnder Vorwurf an Gott und an die Welt. Und dann gibt es andere, die sind fröhlich und neugierig und dankbar trotz ihres Alters. Sogar trotz schrecklicher Dinge, die sie erlebt haben. Wie kommt das, dieser Unterschied? Jemand hat mal gesagt, die Sonne, die Wärme, verhärtet den einen Boden und den anderen taut sie auf. Was für Boden bin ich? Was macht die Sonne des Lebens mit mir? Was ist das Geheimnis einer frohen und dankbaren Seele, auch wenn man Schweres zu ertragen hat? Es ist der Trost des auferstandenen Jesus, von dem der Predigttext gleich spricht. Wir singen in einem alten Lied, in dir ist Freude in allem Leide. Er will unsere Seele trösten und bewahren. Christus will unsere Seele trösten, auch wenn wir durch finstere Täler gehen müssen. Ein gutes Beispiel bekam ich am letzten Wochenende. Mein Freund hat mir erzählt, dass er gerade eine 92-jährige Frau getroffen hat. Zeig mal das Bild, Joachim, da seht ihr sie. Sie ist als junges Mädchen im KZ gewesen und sie hat trotzdem eine tiefe Fröhlichkeit und Lebendigkeit in sich, ihr ganzes Leben. Das war mir ein leuchtendes Beispiel. Du kannst das Bild wieder wegmachen. Ich wollte euch nur erzählen, dass es kein erfundenes Beispiel ist. Zeigen, genau. Der Apostel Paulus, der hat es nämlich genauso erlebt. Der musste grausame Dinge durchmachen und trotzdem ist er voller Freude und Dankbarkeit. Davon erzählt der Predigttext, ihr könnt ihn im Blättchen mitlesen. Er ist im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth im ersten Kapitel. Der Apostel schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Der tröstet uns in jeder Bedrängnis, damit wir diejenigen, die in irgendeiner Bedrängnis sind, mit eben demselben Trost trösten können, durch den wir selber von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden Christi reichlich zu uns überfließen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Sei es, dass wir bedrängt werden, es geschieht zu eurem Trost und eurer Rettung. Sei es, dass wir getröstet werden, es geschieht zu eurem Trost. Wenn ihr nur dieselben Leiden geduldig ertragt, die wir auch erleiden. Unsere Hoffnung für euch steht fest. Wie ihr Teilhaber der Leiden seid, so werdet ihr auch Teilhaber des Trostes sein. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so hart war und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir nicht mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Ja, liebe Gemeinde, wenn man Menschen erzählt, dass sie Leiden und Not tapfer aushalten sollen, am besten noch mit frommen Worten, dann reagieren sie allergisch und aggressiv, vor allen Dingen, wenn der das sagt, bequem in seinem Sessel sitzt. Du hast ja keine Ahnung, sagen sie dann. Aber Paulus, der uns diese Worte der Ermutigung schreibt, der hat sehr wohl Ahnung, denn er hat selber harte Zeiten hinter sich. Deshalb ist der letzte Vers hier in unserem Predigttext so wichtig. Er hatte eine große Not in der römischen Provinz Asien in der heutigen Türkei. Er wurde wegen seines Glaubens ausgepeitscht, eingesperrt und verleumdet. Nur um ein Haar ist er in Ephesus der Lynchjustiz entkommen, so dass er nicht mehr damit rechnete, mit dem Leben davonzukommen. Und trotzdem ist sein Herz voller Freude und Dankbarkeit. Es ist sein Bewusstsein und es ist auch auf uns alle übertragbar, dass das, was Gott an ihm getan hat, am Ende ein Segen für alle Christen sein wird. Ob ich leide oder getröstet werde, sagt er, es wird auf jeden Fall etwas Gutes für euch dabei rauskommen. Auf jeden Fall wird euer Glaube und Mut gestärkt werden. Und deshalb sagt er den anderen Christen in Korinth, schaut doch, was Gott in meinem Leben für dich tut. Schaut doch, was Gott in meinem Leben für dich tut. Ich finde es toll und begeisternd jeden Tag neu, dass wir in dieser Gemeinde dafür Raum haben, das miteinander zu teilen, was Gott in unserem Leben tut. Das ist vielleicht ein wichtiger Unterscheidungspunkt gegenüber einem anonymen, unverbindlichen Nebeneinander, wie es leider auch oft in der Kirche zu finden ist. Wir wollen unser Leben teilen. Wir wollen auch einander stärken durch das, was Gott dem Einzelnen schenkt. Und dafür ist Raum in den Hauskreisen, auch abends im Gottesdienst, manchmal auch hier bei den Bekanntgaben, dass jemand nach vorne kommt und sagt, ich muss euch unbedingt erzählen, was Großartiges passiert ist, seltener morgens, dass sich das jemand traut. Was auch immer das ist, schau, was Gott in deinem Leben für die anderen tut. Der Apostel redet viel in diesem Text, das passt ja in die Passionszeit, von den Leiden von Jesus und von den Leiden der Christen. Und er unterscheidet zwei Arten Leiden. Einmal die, die jeder hat, so wie eine Krankheit, wie sie bei euch in der Familie gerade ist, oder ein Problem mit Kollegen, mit Mitarbeitern, mit anderen Menschen, von denen wir umgeben sind, mit Nachbarn. Wir werden in jeder Bedrängnis getröstet von Gott, sagt der Apostel. Was auch immer in deinem Leben schwer zu tragen ist, Gott hilft dir, es auszuhalten und zu überwinden. Er ist durch Jesus an deiner Seite. Und dann redet der Apostel von den Leiden Christi, die reichlich zu uns überfließen. Ist das nicht auch ein Trost, dass das, was wir tragen müssen, von Jesus mitgetragen wird, dass es ein Leiden Christi ist, dass es nicht dein Leiden alleine ist, sondern auch ein Leiden von Jesus? Und sicher sind hier auch die spezifischen Schwierigkeiten im Blick, die man als Christ bekommt. Es ist ja nicht nur so, dass das Leben als Christ leichter wird. Uns ist ja ganz viel geschenkt, das ewige Leben durch Jesus, die Würde, ein Königskind Gottes zu sein. Aber es gibt auch Nachteile. Paulus meint mit den Leiden Christen, die zu uns überfließen, auch die Dinge, die uns Probleme bringen, weil wir uns zu Jesus halten und zu ihm bekennen. Jesus hat gesagt, wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch auch hassen. Menschen, die Gottes Gebote ernst nehmen, lösen Aggressionen bei anderen aus. Die fühlen sich bloßgestellt, angeklagt und reagieren mit Wut. Einige von uns, die beim Marsch für das Leben in Berlin waren, haben das gemerkt. Oder bei der Demo für alle in Stuttgart. Einfach dadurch, dass man sich zum Lebensrecht der ungeborenen Kinder bekennt, einfach dadurch, dass man ein positives Zeichen setzt, fühlen sich andere bedroht und reagieren mit Aggression. Leiden Christi bekommen wir dadurch, dass wir ihn allein Chef in unserem Leben sein lassen. Dadurch fühlen sich andere Mächte bedroht, die uns sonst beherrschen wollen. Die politische Korrektheit, der Relativismus, dass alles gleichgültig sei. Und Menschen merken instinktiv, dass wir uns nicht so leicht manipulieren lassen. Dass wir eine Freiheit in Jesus haben und dass wir uns von ihm bestimmen lassen. Und dann geht es uns wie Jesus. Ja, er selbst leidet weiter in seinen Gliedern, in seinen Körperteilen. Er wird in seinen Christen verfolgt. Unsere christlichen Studentengruppen mussten sich Intoleranz vorwerfen lassen, weil sie andere zu Jesus einladen. Sogar kollektive Menschenfeindlichkeit wurde ihnen offiziell vorgeworfen. Den Lebensrechtsgruppen wird Heteronomie, also Fremdsteuerung, vorgeworfen. Sie würden behaupten, der Mensch sei nicht Herr und Gott seines eigenen Lebens. Er dürfe nicht selber definieren, was gut und böse sei. Was für eine Frechheit. Wer wagt es, so etwas zu behaupten? Auch hier und heute werden Aggressionen gegen Christen frei. Schon durch ihre Existenz fühlen sich andere in ihrem Selbstverständnis bedroht. wundert euch nicht darüber. Christus leidet in den Körperteilen seines Leibes. Die Leiden Christi fließen über zu uns, seinen Nachfolgern, die wir durch Taufe und Glauben fest mit ihm verbunden sind. Das dürfen wir nicht durch Feigheit vermeiden wollen. Wir sollen Jesus mutig als unseren Herrn bekennen. Andererseits müssen wir auch nicht unnötig Anstöße und Provokationen durch Weltfremdheit provozieren. Das ist die andere Seite. In beiden Sorten Leiden, in den natürlichen menschlichen Leiden und in den Leiden Jesu, die auf uns überfließen, ist uns Gottes Trost zugesagt. In allem werden wir getröstet durch Christus. In welcher Weise erlebt man diesen Trost Gottes? Das erste ist, dass einfach Gott da ist. Dass du weißt, du bist nicht allein und du bist nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert. Auch wenn dir so Schweres passiert, ich kenne ja viele von euch, weiß, dass viele von euch Schweres durchgemacht haben und noch machen. Ihr dürft trotzdem wissen, auch wenn wir es nicht verstehen und erklären können, Gott hat einen Sinn, den wir noch nicht erkennen. Wir müssen es durchaus manchmal mit Klagen annehmen. Wir dürfen ihm Vorwürfe machen. Wir dürfen uns bei ihm ausweinen. Aber wir dürfen wissen, es hat einen Sinn bei Gott. Er wird etwas Gutes daraus machen. Und dann, was mich letzte Woche in meinem Hauskreis besonders beeindruckt hat, da hat einer von uns erzählt, was sich für ihn verändert hat und was für ihn besonders wichtig war, als er als erwachsener Mensch Christ geworden ist. Und da ist mir dieses Wort hängen geblieben von der Ewigkeitsperspektive. Und ich denke, das gehört auch an diese Stelle. Ist das nicht toll, dass ich wissen darf, auch wenn mein Leben hier zu Ende geht, Gott steht da mit offenen Armen wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es ist nicht vorbei mit mir, ich gehe nur auf seine Seite, in seine Arme. Das ist die Ewigkeitsperspektive. Dieses Leben ist nicht alles. Und hier geht die Rechnung anscheinend nicht auf. Anscheinend lohnt es sich nicht, Christ zu sein. Oft ist es so und bei vielen Menschen. Aber wir haben die Ewigkeitsperspektive. Wir wissen, dass wir in die Arme des Vaters gehen, wenn unser Leben hier zu Ende ist. Und ein anderer Trost, eine andere Facette des Trostes Gottes ist, dass unsere Leiden Gemeinschaft mit Christus sind. Deshalb steht das Kreuz so präsent in unseren Kirchen und sagt uns immer wieder zu, was immer du durchmachst, es ist von Jesus geteilt und es ist in ihm schon überwunden. Das gute Ende steht fest, so wie in diesem wunderbaren Film, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, sonst ist das mein Filmtipp für heute, Best Exotic Marigold Hotel. Da zieht eine Gruppe Rentner aus England in ein indisches Hotel und der junge Hotelchef, immer wenn wieder eine Wasserleitung platzt oder etwas anderes passiert, dann reagiert er mit dem Spruch, am Ende ist es gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und so ist es auch mit unserem Leben. Am Ende ist es gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Ein sehr tiefsinniger Spruch, dass unsere Leiden vergoldet werden durch Jesus, der sie mit uns und für uns getragen hat. Und das Gute, der Trost Gottes, sind auch unsere Geschwister in der Gemeinde. Auch sie sind unsere Freude. Wir sind ein gemeinsamer Leib. Wir freuen uns mit den Fröhlichen und wir weinen mit den Leidenden. Zugegeben, das funktioniert noch nicht überall. Es gibt immer noch Menschen, die alleine bleiben mit ihren Sorgen. Es gibt auch immer noch welche, die ihre Fröhlichkeit nicht teilen. Vielleicht, weil sie noch keine Kleingruppe gefunden haben, in der eine herzliche Gemeinschaft ist. Aber der Apostel schreibt, wenn wir getröstet werden, werdet ihr mit uns getröstet. Wenn es meinem Bruder gut geht, dann macht mich das auch froh. Trost breitet sich aus. Aber jetzt kommt die Überraschung im Predigttext. Normalerweise würde man denken, der Apostel schreibt, wenn es meinem Bruder schlecht geht, dann macht mich das auch traurig. Das steht da aber nicht, sondern der Apostel schreibt, auch wenn wir bedrängt werden, geschieht das zu eurem Trost und eurer Rettung. Also meine Traurigkeit soll auch eine Freude und ein Trost für euch sein. Das ist doch erstaunlich. Das Böse muss zum Guten dienen. Auch die Leiden werden zum Segen. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Durch ihre Treue im Leiden beweist Gott seine Kraft. Als die Christen verfolgt wurden, damals im Römischen Reich, haben die Zuschauer plötzlich erkannt, welche göttliche Kraft, Liebe und Freude in ihnen ist. Heute noch ist das so. Im Irak und Syrien lassen sich unsere Geschwister nicht zu Hass und Bosheit verleiten. Sie segnen diejenigen, die ihnen fluchen. Sie unterwerfen sich auch nicht dem Islam, sondern Gottes Güte ist ihnen lieber als ihr Leben, wie es im Psalm 63 heißt. Sie haben aus Gottes Geist den Mut, der Versuchung zu widerstehen. Sie verleugnen Jesus nicht, der sich selbst für sie gegeben hat. Und so werden ihre Leiden zum Trost und Stärkung für uns und andere, auch für Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Noch nie in den letzten Jahrzehnten sind so viele Muslime zum Glauben an Jesus gekommen, wie jetzt in unseren Tagen. Ihre Bedrängnis geschieht zu eurer Rettung, heißt es im Predigttext. Auch das Schlechte, sogar das wirklich absichtliche Böse, muss dem Volk Gottes zum Segen werden. Der größte Trost, den wir haben, ist der auferstandene Jesus selbst. Im 1. Korintherbrief heißt es, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wären wir die Ärmsten von allen Menschen. Wir würden sozusagen nur die Nachteile abkriegen, wenn Jesus tot geblieben wäre. Und tatsächlich reden ja leider manche Theologen so von Jesus, als sei er eine ehrwürdige Gestalt der Vergangenheit, ein kluger Rabbi, aber sie tun so, als wäre er tot und als müssten wir jetzt ohne ihn in seinem Sinn weitermachen. Aber er ist auferstanden von den Toten. Darum haben wir nicht nur Anteil an seinen Leiden, sondern wir erleben schon etwas, einen kleinen Vorgeschmack von der Kraft seiner Auferstehung. Jesus zeigt sich als der Lebendige in der Gemeinde, wo Menschen ihn mit ehrlichem Herzen anrufen. Da ist er unter ihnen. Letztes Wochenende hatte ich frei und war zu Besuch in Danzig. Und ein Denkmal in der Marienkirche hat mich besonders bewegt. Deshalb habe ich Silvi gebeten, es aufs Blättchen zu drucken. Ihr könnt es ja mal vorne anschauen. Dort in der Marienkirche ist ein Denkmal für die Opfer des Flugzeugabsturzes von 2010. Dort ist die halbe polnische Regierung in Smolensk ums Leben gekommen. Man weiß gar nicht genau, ob es ein Unglück war. Ja. Ihre Gedenksteine sehen aus wie Splitter, habe ich gedacht. Mein Freund hat aber gesagt, es könnten doch auch Strahlen sein. Das ist wahrscheinlich kein Zufall. Beides zugleich. Splitter und Strahlen in unserem Leben. Wie auch immer, über den Brüchen, über den Unglücken und Splittern unseres Lebens triumphiert der auferstandene Jesus. Was auch passiert, wir sind in seiner Hand. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus.